Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass einer ist Herr und das ist Jesus Christus. Das dürfen wir machen und gleichzeitig ist da auch drinnen, dass auch wenn wir das im Hier und Jetzt tun, es einen Zeitpunkt geben wird, da muss es jeder tun. Es wird einmal ein Zeitpunkt kommen, da wird es so sein, jeder wird es erkennen. Jeder wird es sehen. Ohne jegliche Wahlmöglichkeit werden Menschen erkennen müssen, Jesus Christus ist Herr. Und unser Privileg ist, unser Geschenk ist, wir dürfen jetzt schon sehen. Wir dürfen es jetzt schon erleben. Wir dürfen jetzt schon wissen, er lebt. Und das ist ein Geschenk. Wenn ich mich mit meinen Freunden unterhalte, ist mir eine Sache schon so oft begegnet und die ist, ich würde gerne so glauben wie du. Wisst ihr, es geht mir ganz oft so, dass die Leute nicht sagen, es ist total bescheuert, was du denkst. Das habe ich in den seltensten Fällen. Ich habe in den seltensten Fällen, dass Leute mir begegnen und mir schlägt einfach die totale Ablehnung entgegen. Sondern ganz oft höre ich, ich würde gerne glauben. Das, was du hast, das, was mir da begegnet, das hätte ich auch gerne. Aber ich kann es nicht. Und ich glaube, es geht so vielen Menschen so, auch um uns herum, auch in unserer Stadt. Bei den 100.000 von Menschen, die hier um uns herum leben. Wisst ihr, Moers hat ungefähr 108.000 Einwohner, aber dieses Stadtgebiet zusammengeschlossen, also sozusagen all das, was zusammenfließt hier, sind ungefähr 300.000 Leute. Bei diesen 300.000 Leuten sind so viele, die sagen, ich würde gerne. Ich hätte gerne diesen Frieden. Ich hätte gerne diese Sicherheit. Ich hätte gerne die Gewissheit, immer geliebt zu sein, zu wissen, wo es hingeht, keine Angst vor dem Tod. Ich hätte gerne. Und Ostern feiern wir, dass Menschen aus diesem Ich hätte gerne hineinkommen können in Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich glaube, ganz oft sind es zwei Dinge, die Menschen Probleme machen, wirklich von dem Ich hätte gerne ins Ich kenne und ich weiß, dass mein Erlöser lebt, hineinzukommen. Und über diese zwei Dinge möchte ich heute mit euch sprechen. Und da geht es um Herz und Verstand. Und wir müssen wieder neu lernen und sehen, dass es einmal klug ist zu glauben. Weil ja, ein wesentlicher Punkt ist, dass wir Jesus persönlich begegnen und du kannst ihn heute begegnen. Aber in meinen Gesprächen erlebe ich auch immer wieder, dass Menschen einfach Fragen haben. Und im Grunde genommen keine Ahnung. Und zu sehen und zu verstehen, es ist nachvollziehbar, davon auszugehen, dass Jesus lebt, ist wichtig. Weil unser Gott auch ein Gott ist des Verstandes. Er ist auch ein Gott der klugen Gedanken, der Nachvollziehbarkeit. Er ist auch ein Gott der Rationalität. Und er ist ein lebendiger Gott der Begegnung, des Übernatürlichen, eines Friedens und einer Kraft, die wir nicht nachvollziehen können, aber die wir erfahren dürfen. Ich liebe diese Begegnungen, die uns beschrieben werden in den Biografien von Jesus im Neuen Testament, wo Menschen nach der Auferstehung Jesus begegnen, weil wir so eine große Bandbreite haben. Die einen rennen los und sagen, ich habe den Herrn gesehen. Die nächsten gehen mit Jesus und sehen erst gar nicht, wer er ist. Andere hören davon und sagen, ey, das werde ich erst glauben, wenn ich ihn mit eigenen Augen gesehen habe. Und es ist auch heute. Wir sind so unterschiedlich, wir haben so unterschiedliche Fragen. Vielleicht sitzt du heute hier und du schleppst seit Wochen, seit Monaten deine Probleme mit dir rum. Vielleicht bist du krank und eigentlich denkst du nur darüber nach, oh, wie kann ich gesund werden? Und du wünschst dir, dass Jesus dir persönlich in dem, was dich gerade beschäftigt, begegnet. Dass du es fühlst, dass du weißt, dass er da ist. Vielleicht möchtest du auch einfach nur praktisch gesund werden. Und genauso sitzen Leute hier, die haben einfach Fragen, die zweifeln. Die denken sich, wie kann das denn sein? Und auch hier ist es so, Gott begegnet Menschen. Auch im Denken. Zwei Punkte sind mir wichtig heute. Der erste ist, es ist vernünftig zu glauben. Und mir begegnen so oft, gerade in diesem Bereich, eigentlich mittlerweile eine große Not. Weil wir vergessen haben, auch wieder Menschen beizubringen, Menschen zu erklären, es ist nachvollziehbar zu glauben. Es ist nachvollziehbar und vernünftig davon auszugehen, es gibt einen Gott und es ist nachvollziehbar und vernünftig, Jesus zu folgen. Wir haben keine Erklärungsnot. Und der zweite Punkt ist, du kannst ihm begegnen. Und wenn ich von ihm spreche, dann meine ich Jesus. Du kannst heute noch Jesus begegnen. Ostern ist ein Fest, das Glauben weckt. Das Glauben wecken soll. Und gleichzeitig stehen wir vor der Herausforderung, dass wir ganz oft abgelenkt werden. Abgelenkt werden von der Begegnung mit Jesus, von dem Gespräch mit Jesus, aber auch abgelenkt werden mit unserem Denken. Ja, wir werden zum Beispiel überflutet mit Infos. Meine eigene Uroma ist, glaube ich, 103 geworden. Die ist in Dortmund groß geworden und wenn ich es richtig im Kopf hatte, hat sie mir mal erzählt, dass es in ihrer Kindheit, da wo sie gelebt hat, 2 Tageszeitungen gab. Und die hat sich auch nicht jeder gekauft, natürlich. Wissen wir einfach viel weniger. Wir leben in einer Zeit, da prasselt so viel Wissen auf uns ein, woher sollen wir denn wissen, was richtig ist? Der eine sagt das, der nächste sagt das. Am Ende stehen wir da und sagen, keine Ahnung. Und all das trägt natürlich manchmal auch dazu bei, dass wir auch, indem wir Jesus suchen, manchmal einfach unsicher sind. Wenn wir bei dem nicht wissen, was richtig ist, woher sollen wir es beim anderen? Und wenn wir jetzt gleich mit diesem Verstandspunkt ansetzen, dann möchte ich gerne mit euch über eine Sache reden. Und das ist ein Begriff, der nennt sich Textkritik. Textkritik kommt eigentlich aus den Geschichts- und Sprachwissenschaften. Und da ist es so, dass man alte Schriftstücke vergleicht. Man vergleicht alte Schriftstücke, um zu gucken, wie der sozusagen echte Wortlaut ist. Und je mehr Schriftstücke man beispielsweise von einer Sache hat, desto besser kann man Rückschlüsse auf das eigentliche Ereignis ziehen. Also so als Beispiel, runtergebrochen, dein Opa erzählt dir von einem Erlebnis von vor 50 Jahren, das er erlebt hat. Jetzt denkst du dir, ja, Opa, ist schön, ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das stimmt. Also überlegst du dir, du fragst noch die Oma und vielleicht die Großtante, die noch lebt. Und wenn dir die jetzt ungefähr alle dasselbe erzählen, weißt du, ah, gab es tatsächlich. Und das Gleiche kann man vergleichbar auch mit alten Schriftstücken machen. Und da ist es eigentlich so ein Standard vorgeben. Sozusagen in einem wissenschaftlichen Arbeiten ist das dort ein Standard vorgehen, bei dem man anguckt, wie gehe ich mit alten Texten um. Und da gibt es zum Beispiel aus dem 5. Jahrhundert vor Jesus Herodot. Das war so ein, ja, ich sag mal, Geschichtsschreiber. Und die Schriften von ihm tauchen aber erst ca. 1300 Jahre danach auf. Und wir haben ungefähr 8 Exemplare, plus minus, je nachdem, wie man das zuordnet. Und andere Sachen sind genau das Gleiche. Livius, kennen manche vielleicht als römische Geschichte, 20 Exemplare, eine 900 Jahre lange Front, Zeitbrücke. Oder aber Der Gallische Krieg, Cäsar, beschreibt eine tausendjährige ungefähr Zeitspanne und wir haben 20 Exemplare. Also es ist immer so über den Daumen gepeilt, je nachdem, wie man das zuordnen kann. Und bei den meisten dieser Autoren würde keiner daran zweifeln, dass es sie gegeben hat und ganz viele schreiben den Leuten auch die Schriftstücke zu und die meisten gehen auch davon aus, dass dort, nicht bei allem, aber in der Regel, wahre Begebenheiten zugrunde liegen. Und jetzt müssen wir über das Neue Testament reden. Also den Teil der Bibel, der das Leben von Jesus und die Entstehung der Kirche beschreibt. Und da ist es so, wir haben einen Zeitraum von vielleicht 60 Jahren, in dem wir über Leben Jesu und Entstehung der Kirche sprechen. Das ist geschichtlich ein winzig kleiner Zeitrahmen. Und wir haben dann die Schriftstücke, die einsetzen, in einem Zeitrahmen von vielleicht 130 Jahren, wenn man es hochrechnet, gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, es sind 300. Aber auch das ist ein winziger historischer Zeitpunkt, eine ganz, ganz kleine Zeitspanne. Und wir haben momentan vielleicht so 25.000 Textstücke. Es gibt kein Textstück der Antike, das besser bezeugt ist als das Neue Testament. Es gibt es nicht. Es gibt kein vergleichbares Textstück, keine vergleichbaren Texte wie die des Neuen Testamentes. Es ist nichts so gut nachvollziehbar. Du hast so viele einzelne Textfragmente an unterschiedlichen Zeitpunkten gefunden, die immer wieder dieselbe Sache berichten. Können wir sagen, das ist aus dieser Perspektive ein vertrauenswürdiges Textstück? Natürlich. Ja, es würde mehr Sinn machen, um wie Cäsar anzuzweifeln, als die Existenz Jesu Christi. Ist es vernünftig, dieses Buch zu nehmen und zu sagen, ich gebe ihm Vertrauen? Natürlich ist es vernünftig. Es wäre unvernünftig aus meiner Perspektive, es nicht zu tun. Da bewegen wir uns aber immer noch auf der Ebene des Verstandes. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir verstehen und dass wir lernen, es ist klug, Christ zu sein. Es ist vernünftig, Jesus zu folgen. Und im Kern dieser Schriftstücke steht Tod und Auferstehung Jesu Christi. Alles in diesem Teil der Bibel, alles im Neuen Testament ist aufgebaut und dreht sich um Tod, Auferstehung Jesu Christi. Es hat einen Grund, warum es Menschen gibt, die sich als Nichtchristen anfangen zu beschäftigen mit dem Neuen Testament und dann auf einmal vor der Entstehung stehen und sagen, entweder ist es alles vollkommener Unsinn oder aber ich nehme das ernst und dann muss ich anfangen, Jesus zu folgen. Gibt es Beispiele von Journalisten, beispielsweise Lee Strobel ist dein Name. Sind bewegende Geschichten. Wenn wir über die Auferstehung reden, dann geht es nicht einfach nur um Symbolik. Auch nicht in deinem Denken. Dann raubst du dem Christsein das, was es zum Christsein macht. Sondern wir dürfen auch im Denken so positiv sein, voller Freude sein und nachvollziehbar argumentieren können und zu sagen, ey, überleg es dir, Jesus lebt. Du musst dein Denken nicht hier an der Garderobe abgeben. Du setzt dich hier nicht rein und sagst, es ist alles eine schöne Symbolik. Gib mir halt Hoffnung. Wenn wir sagen, du kannst Jesus begegnen, dann lass dein Denken an. Wenn du Sehnsucht hast und sagst, du möchtest Gott begegnen, nimm dieses Buch und lies und fang an zu denken. Mir ist noch kein Mensch begegnet, der gesagt hat, ihm bewegt diese Frage und der anfängt darüber nachzugrübeln, den Gott nicht in irgendeiner Art und Weise am Ende begegnet ist. dein Verstand sollte anbleiben. Und gleichzeitig haben wir diesen so wichtigen Punkt auch der persönlichen Begegnung mit Jesus. Und wenn du mit Menschen redest, die Christ sind, dann ist es so, sie werden dir am Ende meistens nicht sagen, es ist halt klug, Jesus zu folgen. Sondern Menschen erzählen dir von einer persönlichen Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Menschen begegnen persönlich Jesus. Wenn du dich mit Menschen unterhältst, die Christ sind, dann werden dir Menschen davon berichten, dass sie auf einmal einen Frieden in sich tragen, der menschlich nicht erklärbar ist. Wenn du dich mit solchen Menschen unterhältst, dann werden sie davon berichten, dass sie auf einmal wissen, dass sie Gottes geliebtes Kind sind. Wenn du dich mit Menschen unterhältst, die Jesus persönlich begegnen, dann begegnen dir Menschen, die erzählen, dass sie von tiefen Gewissensbissen, von ihrer eigenen Schuld geplagt worden sind und die auf einmal erlebt haben, dass Gott ihnen vergibt. Wir haben Verstand und Herz. Und der Verstand ohne das Herz wird dir am Ende nichts bringen. Die Frage der Auferstehung ist für uns als Christen nicht einfach irgendeine Frage, sondern an der Auferstehung entscheidet sich, ob du am Ende ein Trottel bist oder wirklich gerettet. Das ist so. Ja, ohne die Auferstehung, es bringt nichts. Im 1. Korinther 15, in Kapiteln 12 bis 20, müsst ihr gleich hinter mich sehen, schreibt der Apostel Paulus, das ist ein Auszug, schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Korinth. Und in Korinth gab es offensichtlich einige Menschen, auch in der Gemeinde, in der Kirche, die haben gesagt, Jesus ist gar nicht echt auferstanden. Ja, das ist nichts Neues. Das gab es nicht nur heute, sondern es gab es damals anscheinend auch schon. Da gab es Menschen, die haben gesagt, na, vielleicht musste er gar nicht wirklich auferstehen. Und dort schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Das ist jetzt ab Vers 12. Christus wird somit verkündet, als der den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja auch gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, die liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Jesus gestorben sind, sind verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in dieser Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Und wenig später kommen diese Worte, die viele kennen, weil sie immer wieder auf Beerdigungen gelesen werden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde, das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und was der Paulus hier aufzeigt, ist Folgendes: Das gibt es nur mit einem auferstandenen Jesus. Karfreitag hatten wir das Kreuz und die Leiden Jesu. Und es ist grundlegend wichtig. Aber wir setzen geistlich einen falschen Fokus, wenn wir beim Kreuz stehen bleiben. Wenn wir beim Kreuz stehen bleiben, beim gestorbenen Jesus, ist am Ende alles leer. Sondern das, was den lebensnotwendigen Unterschied macht, ist, der Herr ist auferstanden. Und in der Auferstehung wird all das wirksam, kommt zutage, was Gott wirklich ist. Das pure Leben am Ende. Und wenn wir diese Punkte auseinanderziehen, haben wir nicht nur einfach irgendwie Probleme, sondern darin unterscheidet sich tatsächlich, ob am Ende jemand Christ ist oder nicht Christ ist. Christsein ist nicht, dass du bestimmte Lebensregeln folgst. Christsein bedeutet nicht, dass du zu bestimmten Veranstaltungen gehst, sondern Christsein bedeutet, ich folge den lebendigen und auferstandenen Jesus und ich kenne ihn. Das ist gleichzeitig, glaube ich, für uns manchmal auch starker Tobak. Es ist hart, weil wir halt gleichzeitig immer wieder sehen, es gibt so viele Sachen, uns begegnen so viel und wir wissen manchmal gar nicht, was wir glauben sollen. Der eine sagt das, der nächste sagt das und wir stehen in der Mitte. Es gibt auch so viele Antwortmöglichkeiten auf ein möglicherweise gelingendes Leben. Und so vieles, was wir tun, ist eigentlich Religion. Ja, die einen suchen irgendwie ihr Heil in Gesundheit und Sport. Die nächsten fahren in irgendwelche Klöster. Der nächste macht eine Fastenkur. Im Grunde genommen zielt das eigentlich nur darauf ab, dass wir tatsächlich Frieden, Gewissheit, Sicherheit haben. Und wir sind auf der Suche. Und da ist es eine Herausforderung, dass Gott in unser Leben hineinspricht und dass es am Ende und am Anfang genau diese eine Wahrheit gibt. Es gibt Gott und er ist aus Liebe zu dir als Mensch auf diese Welt gekommen, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern lebst. Und Ostern ist dabei der Beweis für die Stärke Gottes. Du hast diese unterschiedlichen Möglichkeiten, ihm zu begegnen. Du kannst nachdenken. Du kannst dir anschauen, wie ist das Neue Testament? Was sind das für Texte? Ja, das sind historische Berichte. Wie gut sind die bezeugt? Sollte ich das ernst nehmen? Und ich würde sagen, ja, das solltest du ernst nehmen. Und dann ist es aber so, du kannst persönlich eine Begegnung mit diesem Jesus haben. Es ist klug, ihm zu folgen und du kannst ihm heute begegnen. Ganz oft ist es so, eigentlich ist das, was die Menschen suchen, die Begegnung. Der Verstand, der wird dich am Ende nicht besonders weit tragen. Weil wir alle müssen immer wieder mit Fragen und Zweifeln umgehen. Unsere Freundschaften sind, hoffe ich mal, real. Vielleicht sitzt du und hast das Privileg, dass du hier im Gottesdienst sitzt mit Menschen, die du wirklich liebst. Das ist ein Geschenk, auch hier in Gemeinschaft sein zu dürfen. So, die Leute sind ja da, die sind real. Und trotzdem kann dein Verstand dich an der Qualität deiner Beziehung zu ihm zweifeln lassen. Du kannst dich gestern irgendwie gestritten haben und heute darüber nachdenken, dass es vielleicht alles total unsinnig ist. Und das Gleiche kann dem Glauben auch passieren. Dein Verstand kann dir sagen, dass du meilenweit getrennt bist von Gott, genauso wie, wenn das so ist, dann kannst du ihn gar nicht geben. Und natürlich kannst du dich auch auf Verstandesebene wieder dahin durchringen, zu sagen, es ist vernünftig, ihm zu glauben. Aber das ist halt immer noch nicht diese persönliche Begegnung mit Jesus. Wie begegnen Menschen Jesus? Wie sieht das aus? Ich habe einen Freund, der folgt Jesus, der kennt Jesus und für ihn maßgeblich war mal, dass er akustisch gehört hat, dass Jesus seinen Namen ruft. Aber ich muss gestehen, ich kenne genau zwei Leute bei meinem Bekannten, denen das passiert ist. Scheint möglich zu sein, aber eher die Ausnahme. Ich kenne auch Menschen, die sind mit einem Schlag gesund geworden. waren krank und Gott hat sie geheilt. Scheint aber auch eher die Ausnahme zu sein. Und menschlich sind wir auch gestrickt, bei diesen krassen Erlebnissen ist es immer noch so, dass wir in 2 Jahren wieder Zweifel kriegen können. Aber Gott kann Menschen so begegnen. Was mir viel öfter begegnet ist, dass Menschen Jesus suchen und sie andere Sachen erleben. Bei mir war es so, ich saß als älterer Jugendlicher da. Ich bin Pastorenkind, es gibt ja diesen Spruch, Pastors Killer, Müllers Vieh, gedeihen selten oder nie. Ich würde sagen, wir sind so mittelmäßig gediehen. Aber ich hatte eine Zeit, da habe ich viel Quatsch gemacht. Und für mich war das einfach so, mit irgendwie experimentieren mit Substanzen, die jetzt, ich glaube, ab morgen zugelassen sind, habe ich einfach da gesessen und ich hatte aber immer in mir, das ist nicht in Ordnung. Ich hatte sozusagen einen inneren Kompass, der hat mich irgendwie spüren lassen, das ist nicht gut. Und ich bin über ein Stück Bibel gestolpert aus dem Römerbrief. Gott hat seine Liebe dadurch bewiesen, dass er für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das könnt ihr euch jetzt anhören, aber als ich das gelesen habe damals, war es so, ich habe auf einmal gemerkt, Gott sagt mir, ich habe dich lieb. Und nicht einfach wie, ich liebe dich, easy peasy, sondern es war so, als ob jemand einen Arm um mich legt und mir in auch meinen Gewissensbissen einfach sagt, ey, ich bin da. Ich hab dich lieb. Das war meine Begegnung mit Jesus. Und das war nichts, wo ich gesagt hätte, okay, das kann ich jetzt mit meinem Verstand super gut begründen. Aber trotzdem, ich habe gewusst, er ist da. Ich kenne Menschen, die einfach immer irgendwie getrieben gewesen sind. Die immer irgendwie eine gewisse Unruhe gehabt haben und manchmal auch noch haben. Und den Gott echten Frieden gegeben hat. Den Gott geschenkt hat, dass sie im Hier und Jetzt wissen, ich bin einfach ich. Und zwar auf die positivste Art und Weise. Gott hat mich gemacht und er liebt mich. Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus. Gott tut Wunder. Gott tut auch im Hier und Jetzt Wunder, die wir nicht verstehen können. Gott tut Wunder, bei denen Mediziner dann sagen, ja, das ist eine Spontanheilung. Ich habe in meinem Umfeld, bei meinen Freunden schon einige Spontanheilungen erlebt. Aber wir können daraus kein Gesetz machen. Sondern Gott begegnet uns so unterschiedlich, aber er begegnet uns. Wenn du heute hier bist oder vielleicht beim Stream zuhörst und du bist ein bisschen wie dieser Thomas am Anfang der Predigt, derjenige, dem erzählt wird, Jesus lebt und der sagt, ey, ich muss es erst mit eigenen Augen sehen. Und Thomas geht ja sogar noch weiter, der sieht dann Jesus und dann muss er erst noch die Wunde fühlen. Ja, wenn das eigene Sehen nicht ausreicht, sondern auch du den Finger in die Wunde legen musst. Das scheint aber total normal zu sein, das scheint menschlich zu sein. Und vielleicht ist es für dich heute dran, einfach einmal nur zu sehen und zu hören, es ist nicht dumm, wenn du Jesus folgst. Es ist nichts, was losgelöst ist von dieser Welt. Sondern wenn du Jesus folgst, gibt es kluge und nachvollziehbare Argumente dafür, Jesus zu folgen. Vielleicht bist du auch da und dir fehlt einfach diese Begegnung mit Jesus. Du bist derjenige, der sagt, ich würde gerne glauben. Aber ich habe Jesus noch nie persönlich getroffen. Was können deine nächsten Schritte sein? Wie kann es für dich weitergehen, wenn du Jesus persönlich begegnen willst? Der erste Punkt ist, ich will dich ermutigen, ihn zu suchen. Und zwar persönlich zu suchen. Ein guter erster Schritt kann immer sein, dass du ausprobierst zu beten. Dass du anfängst zu beten. Und ein Gebet hat keine nachvollziehbare Regelung. Wenn wir hier Amen nach einem Gebet sagen, sagen wir eigentlich, so ist es. Oder wir bekräftigen etwas. Gott verträgt das, wenn du am Ende des Gebetes kein Amen sagst. Wenn du nicht weißt, ob er wirklich da bist, dann ist es auch möglich, einfach zu sagen, Gott im Gebet. Aber drücke im Gebet deine Sehnsucht aus. Sag ihm, wenn es dich wirklich gibt, komm zu mir. Wenn du wirklich da bist, zeig dich mir. Weil ich oft erlebe, dass genau dieser Schritt etwas ist, was am Ende Leuten eine unheimliche Kraft kostet. Und dass dieser Schritt etwas ist, was vom ich würde gerne so glauben, hinüberträgt in ich beginne zu glauben. Ein weiterer Punkt ist, den du wirklich gut gehen kannst, folge Jesus in deinem Handeln. Das ist ein total unterschätzter Punkt. Wenn du Jesus suchst, fange an, dich an dem zu orientieren, in deinem Handeln, in deinem Leben, was er sagt. Daran liegt eine unheimliche Kraft. Das sind ganz einfache Sachen, die gleichzeitig so unheimlich schwer sind. Ich möchte zwei Sachen davon herausgreifen. Das eine ist Vergebung. Wisst ihr, wie schwer es ist zu vergeben? Wir können Vergebung aussprechen. Wir können uns dazu entschließen, Menschen zu vergeben, und wir können gleichzeitig eingeholt werden von unserer Wut. Wir können so tief verletzt sein, solche Schmerzen in uns tragen, dass wir sagen, ich vergebe, und gleichzeitig immer wieder sowas wie Flashbacks, Rückerinnerungen haben. Und wenn uns Jesus auffordert zu vergeben und wir uns auf diesen Weg einlassen, sind das Momente, wo wir tatsächlich die Türen aufmachen in der Begegnung mit Gott. Wir können darin eine echte Kraft erleben und es ist kein einfacher Weg. Ja, wenn wir einen einfachen Weg wollen, wenn wir einen breiten Weg wollen, wo alles einfach ist, ist Christsein meistens nicht die richtige Adresse. Die Herausforderung ist, es gibt nur diesen Weg. Wenn wir Jesus folgen, dann lassen wir uns gleichzeitig ein Stück weit mehr auf ihn ein. Und auch wenn du auf der Suche bist und anfängst zu sagen, okay, ich probiere das mal aus, öffnest du damit Herz und Hände dafür, dass Gott dir persönlich begegnet. Ein weiterer Punkt, der auch eigentlich so einfach ist und gleichzeitig so schwer ist, ist Ehrlichkeit. Wir sind einfach Menschen, die durch das, was uns umgibt, dazu tendieren, zu lügen und zu übertreiben. Wenn du mir nicht glaubst, hol dein Handy raus, öffne TikTok oder Instagram. Ja, es steckt in uns. Wir versuchen, Menschen zu sein, nach außen hin aufzuzeigen, die wir eigentlich in uns gar nicht sind. Wir tragen in uns so viel Angst, dass Menschen uns erkennen, wie wir wirklich sind, dass wir lauter schöne Dinge kreieren, damit Menschen uns anders wahrnehmen. Und es geht total weit. Ich mag Bücher. Und ich habe irgendwann mal bemerkt, ich habe Bücher, die habe ich eigentlich nur, damit andere Menschen sehen, dass ich diese Bücher habe. Ja, weil wenn ich irgendwo bin, ich gerne mir auch Bücher angucke. Ja, darüber kann man lachen, aber das zeigt genau das. Das zeigt irgendwie ein Wunsch, eine Sehnsucht, für etwas wahrgenommen zu werden, was wir manchmal gar nicht selber sind. Die Sehnsucht, irgendwie gelobt zu werden. Und gleichzeitig leben wir halt so, dass wir oft uns schwer damit tun, ehrlich zu sein. Und unser Gott ist die Wahrheit und er fordert dich darauf auf, wahrhaftig zu leben, ehrlich zu leben. Da geht es ja nicht nur darum, nicht zu lügen. Wobei auch das manchmal eine Herausforderung ist. Sondern da geht es tatsächlich um einen Lebensweg. Darum, dass wir, wenn wir Ja sagen, auch Ja meinen und auch Ja machen. Oder aber, wenn wir Nein sagen, Sachen auch nicht tun und es so meinen. Und das ist auch eine Möglichkeit zu gucken, wie folge ich Jesus. Und wir werden in diesem Handeln eine große Möglichkeit eröffnen, dass uns Gott auch persönlich begegnet. Und hier geht es immer noch um unser Herz. Weil wir glauben mit Herz und Verstand. Paulus sagt, wenn wir einen Gott haben, der nicht auferstanden ist, dann ist alles sinnlos. Dann haben wir Sachen erzählt, die nicht stimmen. Dann bauen wir unser Leben auf einer Illusion auf. Und wisst ihr, das sind ja auch Vorwürfe, die von anderen Menschen kommen. Die Menschen sagen, es ist alles eine nette Illusion. Ihr glaubt das doch am Ende nur, weil es euch irgendeine Kraft gibt. Weil es euch aufbaut. Der Unterschied ist am Ende die Begegnung mit dem lebendigen Jesus. Und du kannst ihm heute begegnen. Bezeugt von Hunderten von Zeugen. Berichtet in glaubwürdigen, nachvollziehbaren Quellen und das Beste kommt persönlich erfahrbar noch heute. Vielleicht sitzt du heute hier und du hattest noch nie diese persönliche Begegnung mit Jesus. Noch nie. Du bist hier, weil du dir überlegst und dich danach sehnst, ihm zu begegnen, aber du weißt nicht wie. Und da möchte ich dich jetzt einladen, mit mir gemeinsam den ersten Schritt zu gehen. Mit mir gemeinsam zu beten. Das heißt, ich bete gleich und du kannst im Stillen mitbeten. Du kannst ein lautes Amen dazu sagen, aber das kann dein erster Schritt sein, zu sagen, ich strecke mich aus nach Jesus, ich vertraue ihm, ich beginne mit ihm zu leben. Dein nächster sinnvoller Schritt könnte dann zum Beispiel sein, dass du dich zu unserem Alpha-Kurs anmeldest. Das Schöne beim Alpha-Kurs ist, du musst nichts bezahlen, du unterschreibst irgendwie keinen Mitgliedsbeitrag, musst du irgendwo ein Mitglied werden und du kannst auch einfach wieder gehen, wenn du nicht möchtest. Aber du bist in einer Gemeinschaft von Menschen, die die gleiche Sehnsucht haben wie du. Du kannst deine Fragen stellen in einen Rahmen, bei dem du deine Fragen stellen kannst. Und wir lernen gemeinsam Jesus besser kennen. Vielleicht ist für dich heute dran, dass du, wenn du Jesus schon folgst, in einigen Punkten deines Lebens sagst, okay, ich möchte Jesus wieder mehr erleben und dann dich dazu entschließt zu sagen, okay, ich folge ihm auch mit meinem Handeln wieder stärker. Ich lebe stärker in der Kraft der Auferstehung. Ich ringe um Liebe. Ich ringe um Vergebung. Auch wenn ich weiß, dass ich verletzt werden kann, entschließe ich mich dazu, ich vergebe wieder. Und wir leben wahrhaftig. Wir sind ehrlich. Also wenn heute dein Zeitpunkt ist, und du Jesus entdecken willst, lade ich dich ein, jetzt einfach still mit mir zu beten. Ich bete, du kannst dein Amen dazu sagen, wenn du es möchtest, auch laut. Und dann kannst du nach dem Gottesdienst die Menschen mit dem weißen Schildchen ansprechen. Oder du nimmst dir vorne beim Eingang noch eine Anmeldung für den Alpha-Kurs und meldest dich einfach an. Herr Jesus, du bist real. Du bist nicht einfach ein Symbol, Du bist nicht einfach nur ein guter Mensch gewesen, ein Lehrer gewesen, sondern du bist Gott, der auf diese Erde gekommen ist. Und wir wollen und ich will dir begegnen. Und wenn du Gott bist, dann möchte ich dich kennenlernen und ich möchte dir folgen. Ich möchte erleben, dass du mich frei von Schuld machst und dass du mich verstehen lässt, was es bedeutet, dass du als Mensch auf diese Welt gekommen bist, um aus Liebe dich für mich opfern zu lassen. Und ich möchte erleben und sehen die Kraft deiner Auferstehung in meinem Leben. Bitte begegne mir mit allem, was du mir gibst. Amen. Wir haben jetzt noch ein Lobpreislied.